ARD.
HR Info Kultur.
Mit Dagmar Fulle.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.
Das war die allererste Single, die ich im Plattenschrank meiner Eltern entdeckt habe, als neugieriges Grundschulkind. Ab diesem Moment war ich verloren und sollte in den nächsten gut 20 Jahren eine Menge Geld ausgeben für Singles. Quadratisch, praktisch, gut und preiswert, außen, klein und rund, innen mit großem Loch in der Mitte und dem aktuellen Lieblingshit im Gepäck. Im Frühjahr 1949 war die offizielle Markteinführung der Vinyl-Single, abzuspielen mit 45 Umdrehungen pro Minute. Heißt, wir feiern ihren 75. Geburtstag. Nach dem Plattenschrank meiner Eltern kam die Schlagerphase. Und so war meine erste selbst gekaufte Single das hier.
Sie trägt ein Ding.
Ich war 8 Jahre alt und ich fand, dass es einfach nichts Cooleres geben konnte als so ein Ding-Dong-Bama-Lama-Sing-Song-Teeny-Weeny-Flower-Power-Kleid mit Blumen drauf und Glöckchen dran. Mitsingen natürlich inklusive. Das erste bescheidene Taschengeld habe ich gespart, bis die 4,50 Mark zusammen waren und dann in die Schallplattenabteilung beim Kaufhof getragen. Die erste Single ist für Musikfans wie der erste Kuss. Sprich, vergisst man nicht. Das zeigt eine kleine spontane Umfrage in der Redaktion.
Meine erste Single, das weiß ich noch ganz genau, war Words von F.R. David. Und ich habe diese Single rauf und runter gehört, weil ich unbedingt mitsingen können wollte. Und ich habe sie so oft gehört, bis ich jeden einzelnen Satz mitsingen konnte. Und wenn ich dieses Lied heute noch höre, dann kann ich mitsingen. Words don't come easy to me. Words don't come easy.
Meine erste Single war A Walk in the Park von der Nick Straker Band 1979 und ich war 9. Ich glaube, ich habe kein Wort verstanden, aber der Rhythmus war einfach cool. Gekauft habe ich das Ganze damals bei Woolworth, als der noch Schallplatten hatte, für nicht so viel Geld, 3-4 Mark, glaube ich. Und mit meinem heutigen Musikgeschmack hat das überhaupt nichts zu tun, aber interessant, das nochmal rauszukramen.
Ich bin in der DDR groß geworden und ich war Ende der 80er totaler Cure-Fan. Ich habe aber keinen Plattenspieler besessen, meine Eltern auch nicht. Und das Staatslabel Amiga hat dann 88 eine Single von The Cure rausgebracht, Close to Me und noch 3 weitere Songs. Die habe ich mir dann trotzdem gekauft, obwohl ich keinen Plattenspieler besessen habe, weil ich halt einfach das Ding besitzen musste. Und habe es mir dann bei einem Kumpel, der einen Plattenspieler besaß, auf Kassette überspielt, damit ich es mir auch anhören konnte.
Meine erste Single war Oh Happy Day von den Adrian Hawkins Singers. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich war so 12 oder so. Da lag die Platte, die Single bei meinen Eltern. Ja, ich habe die aufgelegt und fand die super gleich. Und ich habe die geschenkt bekommen. Und der Witz ist, ich habe die heute wieder gefunden. Als das Haus meiner Eltern ausgeräumt wurde, ich habe sie wieder aufgelegt. Und wenn es mir schlecht geht, ich stell sie an, ich sing mit und dann geht's mir besser.
Our Horse von Madness, das war meine erste Single. Geschenkt hat sie mir, ich glaube, zum 12. oder 13. Geburtstag der kleine Olli. Wir sind auch heute noch befreundet und er ist auch gar nicht mehr klein. Ich höre dieses Lied immer noch wahnsinnig gerne. Es hat so einen prägnanten Einstieg, man weiß sofort, worum es geht und man hat sofort ein Lächeln im Gesicht. Es groovt und ich glaube, aus dieser Platte kommt auch meine große Liebe zu Bass und meine große Liebe zu Blasinstrumenten. Our House, diese Single, ist für mich eine wirklich würdige erste Single und sie hat mich bis heute begleitet.
Meine erste Single war das Amiga-Quartett von der Band Die Ärzte. Das hatte ich Ende der 80er durch Zufall im Plattenschrank meines Papas entdeckt. Ich war 10, kannte nur Ärzte in weißen Kitteln, aber diese 4 Songs, die fand ich echt witzig. Zu spät, Gehen wie ein Ägypter, Radio brennt und Ich will dich küssen. Für mich waren das Kinderlieder. Ich habe also nie kapiert, warum meine Eltern die Single immer versteckt haben. Erst in irgendeiner Ritze unterm Plattenregal, dann lag sie irgendwann auf der Schrankwand ganz oben. Später hat mir mein Papa erzählt, dass die Songs aus seiner Sicht nichts für Kinderohren waren und er die Single auch viel zu wertvoll fand, weil die Ärzte auf dem DDR-Label Amiga nie offiziell ein Album oder eine Single veröffentlicht haben.
Das alles gab's auf Vinyl-Singles. Durchmesser 7 Zoll, macht buckelige 17,78 Zentimeter. In der Zeitschrift Mint, einem Magazin für Vinyl-Fans, hat der Musikjournalist André Bosse eine ausführliche Liebeserklärung geschrieben zum 75. Geburtstag der Single. Und natürlich hat auch er eine Erinnerung an seine erste.
Das war der Song One Night in Bangkok von Murray Head. Das ist ein Songwriter aus England und der hat mitgemacht bei dem Chess-Musical, das damals Leute von ABBA komponiert haben. Ich glaube 1984 war das. Und das ganze Album war bei meiner Tante, bei Tante Anne im Plattenschrank. Und das habe ich gehört und fand es aber nur so mittelgut auf Dauer. Aber dieser eine Song, One Night in Bangkok, der war super. Und bin dann in meiner Heimatstadt zum Radio Hi-Fi-Händler gefahren, habe diese Single gekauft von Murray Head, One Night in Bangkok.
Kein Teenager der 1950er bis 80er Jahre, dem Musik etwas bedeutete, kam an der kleinen Schallplatte vorbei. Oder wie der englische Musiker und Autor Bob Stanley es so treffend formuliert hat, Singles sind das harte schwarze Herzstück der Teenager-Revolution. Der Anfang allerdings war Ende der 1940er Jahre weder romantisch noch Revolution. Der Anfang, sagt André Bosse, war ein Industrieprodukt und es ging, wie so oft, einfach ums Geldverdienen.
Es gab damals in Amerika zwei große Plattenfirmen. Die eine ist Columbia Records und die andere ist RCA. RCA wollte schon vor dem Zweiten Weltkrieg Vinylplatten rausbringen, waren aber zu früh dran damit, weil die Leute einfach damals in der großen Depression kein Geld hatten. Dann kam der Krieg und irgendwie war Innovation damals nicht groß geschrieben. Also haben die erst diese Innovation der Vinyl-Schallplatte erstmal zurückgestellt und plötzlich war dann Columbia, der große Konkurrent, der erste, der die erste LP auf den Markt gebracht hat aus Vinyl. Und RCA war plötzlich vom großen Innovator noch jetzt, da hat die zweite Geige gespielt und da haben sie sich gedacht, jetzt machen wir Folgendes, bringen wir ein anderes Format auf den Markt, ein anderes Vinylformat, um sozusagen Columbia 1 mitzugeben. Und zwar im besten Fall ein Format, für das man einen eigenen Plattenspieler braucht, denn eigentlich wollten diese Firmen nicht Platten verkaufen, sondern Abspielgeräte, wie heute auch, die verkaufen ja irgendwie am liebsten auch Apple und so weiter, möchten ihre Hardware verkaufen. Und so kam mir auf die Idee, halt die Vinyl-Single zu produzieren. Kleiner, vor allem mit diesem großen Loch in der Mitte, wofür man halt einen Puck brauchte und halt auf 45 Umdrehungen pro Minute abspielbar. Sprich, man brauchte einen anderen Plattenspieler dafür. Die Vinyl-LP-Spieler, die für die Columbia-LPs hergestellt wurden, konnten halt keine Singles abspielen. Sprich, eigentlich war es ein Coup, um als Konzern, der sowohl Plattenspieler als auch Platten erstellte, irgendwie ins Geschäft zu kommen.
Ich habe auch gesehen, es gibt ja Videos auch im Internet, wo man diese Abspielgeräte sieht, die hatten gar keinen Puck, sondern irgendwie ja so eine Art riesige, dicke Spindel, wo man dann die Singles übereinander legen sollte.
Genau, es war im Prinzip der iPod-Shuffle-Vorläufer. Die Idee war, das hat so ein bisschen dann RCA auch als Marketing-Gag rausgehauen. Wir haben die Möglichkeit mit unseren Geräten, dass ihr eure Singles auf einen riesen Stapel, auf diesen Single-Wechsler legt und dann sozusagen eure eigene Hitparade abspielen könnt und eben nicht mehr die ganzen langweiligen Album-Tracks, die ja dann oft auch damals häufiger mal Filler waren, heute auch noch, aber damals auch, Ihr könnt bei uns Hit auf Hit abspielen lassen, wie im Radio mit dem Singleswechsel. Ihr müsst nur kaufen unseren Plattenspieler, unseren Singlewechsler und noch unsere Singles. Und dann habt ihr für ein gewisses Geld dann sozusagen eure eigene Radiostation zu Hause.
Wann haben die Leute gemerkt, dass die Platten davon, naja, nicht besser werden, wenn man die mal da runterkrachen lässt?
Ach, das war damals natürlich eh noch eine andere Geschichte, weil ich glaube, dass dieses Hi-Fi-Hören Vinyl zu Hause eh kein Thema war, weil die Plattenspieler waren auch noch ziemlich rustikal teilweise. Die Höhlen waren nicht um das beste Papier. Das waren, glaube ich, also dieses audiophile Hören, was wir heute als Vinyl-Fans ja oft machen, dass wir wirklich dann in einer perfekten, austarierten Anlage mit Kopfhörern unser 50-Euro-Vinyl hören, das gab es damals nicht. Damals war die Single, aber auch die LP, das waren Kinder- und Jugendzimmerprodukte. Die wurden halt gespielt bis zum Umfallen. Ich habe ja so ein paar Singles von meiner Mutter habe ich erben dürfen. Und das sind wirklich Dinger, da merkt man, die Rillen sind wirklich durchgeleitet, weil die einfach, also meine Mutter hat einige Singles wirklich pro Tag dutzendfach abgespielt. Ne? Dass da ein bisschen Schaden dabei ist, gehört dazu. Und dass das Knistern und Kratzen ist sowieso ja so ein bisschen auch so mein Lieblingssound beim Vinyl hören. Ich muss es nicht ganz clean haben und so ein bisschen Schaden ist okay.
Weiß man, was die allererste Single war, die überhaupt auf den Markt kam?
Ja, das war so eine Country-Geschichte. Damals war ja Country, war ja so ein bisschen das große Thema, was auch in den Popcharts war. Und da gab es halt immer wieder mal so ein paar Nummern, die halt dann in die Charts gepusht wurden. Genau kann man es nicht sagen, weil es wurde mit Singles experimentiert, Probepressung gemacht, dann kamen die auch alle gemeinsam raus. Also man kann gar nicht so die eine erste Single sagen. Zumal damals auch schon so ein bisschen der Trick war, wenn wir nur eine Single herstellen, die in den Laden stellen, dann ist das ja im Markt überhaupt kein Thema, weil dann Leute dann vorbeigehen, müssen direkt irgendwie eine riesengroße Auswahl herstellen. Sprich, nicht eine Single machen, sondern direkt irgendwie 60, 70 verschiedene, damit man direkt in so einem Laden mit einer gewissen Marktmacht auch sagen kann, hier übrigens neu und zwar jetzt schon 60 Stück und nicht nur eine. Deswegen gibt es im Prinzip 60 erste Singles, nicht nur eine.
She's my Texarkana baby, do I love her, not in love. Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas.
Das ist Eddie Arnold, ein Country-Superstar in den USA, der mehr als 85 Millionen Schallplatten verkauft hat. Sein Texarkana Baby gilt trotz aller Diskussionen vielen als erste Vinyl-Single der Geschichte. Und sie war aus grünem Vinyl. Heute sind bunte Schallplatten besondere Sammlerstücke, aber ursprünglich 1949 kamen alle Singles in Farbe, damit jeder gleich sehen konnte, die hier ist was für mich und die vielleicht eher nicht.
Damals hat man gedacht, es sei eine gute Idee, die Singles nach Genres zu kennzeichnen und zu sagen, jede Farbe bekommt ein Genre, also eine eigene Farbe für Country, eine eigene Farbe für Klassik-Einspielung, eine eigene Farbe für Pop, eine eigene Farbe für R&B, sodass damals halt das Vinylregal, aber auch die Vinylplatten sehr, sehr bunt daherkam und man sozusagen fast sich den Regenbogen zusammenkaufen konnte. Aber irgendwann hat man damit aufgehört. Ich weiß gar nicht genau, warum das so war. Wahrscheinlich, weil einfach das dann doch etwas zu umständlich war. Denn natürlich muss man immer bei den Presswerken dann immer diese Farbe beimischen, weil das eigentlich ja schwarzes Granulat ist. Und deswegen wahrscheinlich halt man irgendwann dachte, als auch die Anzahl der Verkäufe nach oben ging, wir reden ja ziemlich schnell auch dann über Millionen Verkäufe, dass das Schwarze halt dann auch ausreicht.
Wie haben die Leute reagiert damals, also sagen wir mal Anfang der 50er Jahre, auf dieses neue Produkt? Ist die Single gleich angekommen?
Gleich sofort nicht unbedingt, weil die Leute schon gefragt haben, warum soll ich jetzt denn für dann doch ganz gutes Geld dann eine Platte kaufen, wo nur zwei Stücke drauf sind, A-Seite, B-Seite, wenn es doch für ein bisschen mehr Geld halt dann irgendwie 10 oder 12 Stücke gibt. Also es war schon so ein bisschen, dass das Ding nicht sofort durch die Decke ging. Dann aber kam es dann zur Rock'n'Roll Revolution, also dazu, dass halt wirklich auch dann mit dem Rock'n'Roll ein ganz neuer Sound auf die Welt kam und der eben auch gehört wurde von jüngeren Leuten, also von einem jugendlichen Publikum. Und das wissen wir ja alle, wenn man jung ist, zählt jeder Cent und jede Mark und so weiter. Und deswegen war das plötzlich ein Thema, wo die Jugend halt dann gesagt hat, kann ich mir leisten. Ich kann mir halt für mein Taschengeld pro Monat 3, 4 Singles leisten, was halt als LP irgendwie dann nicht ging. Hinzu kam, dass halt die Radiostationen angefangen haben, auch ein sehr Singles-mäßiges Programm zu spielen. Sprich, die haben dann wirklich auch dann gezielt die Songs gespielt, die dann auch von den Labels als Singles auch rausgebracht wurden. Und das kennen wir alle noch von früher, wenn man im Radio einen Song hörte, Rocked Around the Clock, und man dachte so, was ist das denn? Wie fantastisch neu klingt das denn? Den muss ich haben. dann will man halt das Ding sich halt auch dann schnell kaufen. Und dann war halt der Gang zum nächsten Plattenladen oder zum nächsten Supermarkt, wo es auch damals Platten gab, naheliegend zu sagen, ich möchte jetzt das Ding auf jeden Fall für zu Hause haben. Und so kam das dann, dass im Prinzip die Jugend halt dann die Singles zu einem der Leitformate der Popkultur gemacht haben.
Und die Plattenspielerindustrie hat es ja nun wirklich auch gefreut. Es gab dann sehr schnell kleine, kompakte Plattenspieler mit Lautsprecher im Deckel. Und es gab sogar, das wusste ich nicht, du hast es geschrieben, die Idee, welche fürs Auto zu bauen. Aber das ist dann nichts geworden.
Das war sicherlich eine ganz charmante Idee, weil natürlich das ist ja ein bisschen dieser Inbegriff des Rock'n'Roll-Hörens im Auto. Man ist irgendwie fährt mit Freund oder Freundin im Sonnenuntergang entgegen und kaltes Bier und Hühnchen im Kofferraum und möchte dann so seinen 2, 3 Lieblingssongs hören. Das haben wir natürlich damals, also später mit CDs und natürlich mit diversen Bluetooth-Technologien machen können, aber damals die Idee wäre natürlich fantastisch gewesen. Problem ist halt nur, Plattenspieler, das wissen wir alle, wenn das wackelt, da wird es irgendwann schwierig. Hätte man denen so eine Sänfte einbauen müssen irgendwo im Auto, dass da nichts was kaputt geht. Gute Idee, aber wahrscheinlich technisch sehr schwer umsetzbar. Deswegen hat der Plattenspieler halt nicht ins Auto geschafft.
Die Single hat 2 Seiten. Das haben sich manche zunutze gemacht, um lange Songs einfach zu teilen. Ich habe zum Beispiel American Pie oder auch Rock Your Baby. Da wurde dann einfach ausgeblendet und dann hat man es rumgedreht. Da ging es wieder weiter. Ansonsten war auf B-Seiten oft eine Menge völlig unbekanntes Zeug. Ich hatte manchmal das Gefühl, da hat jemand irgendwie die Reste zusammengefegt. Oder was haben die da ausgesucht?
Es gibt im Prinzip also zwei Sorten von B-Seiten. Einmal, dass einfach ein Albumsong mit draufgepackt wird, um zu sagen, hier, das ist auch noch ein Album mit drauf. Das waren aber meistens, muss man sagen, echt nicht die Albumsongs, die wirklich die stärksten waren. Das sind eher so Songs, wo man wusste irgendwie, na gut, der wird nie eine eigene Single werden können und dann packen wir den mit drauf. Es gibt natürlich aber auch wirklich fantastische B-Seiten, weil natürlich eine Band auf der Flip-Seite einfach mal experimentieren konnte. Ne? Die konnten sich überlegen, okay, wir müssen auf der A-Seite irgendwie einen Hit machen, 3 Minuten, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain und dann alle singen mit. Auf der Flip-Seite konnte man halt irgendwie probieren, mal was abenteuerlicher zu klingen. Man konnte halt probieren zu experimentieren, langsamer, schneller, auch mal einen Song aufzunehmen, der vielleicht auch entstanden ist, weil die Band im Proberaum gejammt hat, unter Umständen mit einigen Substanzen, Intus, und deswegen auch so ein bisschen was Avantgardistisches gemacht hat. Also es war ein Experimentierfeld und eigentlich müsste man nochmal ein ganzes eigenes Buch über das Thema B-Seiten machen, weil ich glaube, dass da einiges an wirklich sehr, sehr starken Sachen erschienen ist, die man eigentlich kaum noch hören kann, weil natürlich, es gibt natürlich Bands, die bringen irgendwann mal so B-Seiten-Compilations raus, aber oft sind B-Seiten von Singles irgendwann dann auch gar nicht digitalisiert worden und verharren sozusagen auf die Entdeckung von Vinyl-Nerds.
Und manchmal ist es ja auch so, dass die B-Seite dann unerwarteterweise der Hit geworden ist und sich selbstständig gemacht hat.
Genau, bei den Beatles gab es ein paar Songs, wo dann plötzlich dann die B-Seite zum Hit geworden ist oder wo dann plötzlich man merkte beim Abspielen, der Radio-DJ hat dann plötzlich das Ding einfach falsch rumgespielt, weil er meinte, B ist viel besser als A. Das kam vor, was auch zeigt, dass nicht immer die Plattenfirmen diejenigen sind, die das große Wissen um die Qualität von Songs haben, sondern manchmal auch der Markt, also die Hörer selber sowas regeln können, genau.
Du hast gesagt, es war im Grunde den Teenagern, den jungen Leuten zu verdanken, dass die Single sich durchgesetzt hat und auch dauerhaft durchgesetzt hat. Das heißt, denen haben wir es eigentlich zu verdanken, den Teenagern der 50er, 60er Jahre, dass wir heute noch 2 Geschwindigkeiten haben, wenn wir denn eine Platte auflegen?
Das glaube ich schon, ja, denn ich glaube, dass also der erwachsene Hörer eher der LP-Hörer auch in 70er Jahren noch war, als es der Singles ja weiter noch gab, und dass schon die junge Generation das immer wieder neu belebt hat. Ich selber, Kind der 80er, habe es ja auch gemacht, denn damals kostete die Single irgendwie 5 Mark. Das war ein Viertel von einem Album und sich zu überlegen, kaufe ich mir jetzt irgendwie 4 Singles oder kaufe ich mir ein Album, da war man eher dann auch auf der Single-Seite. Und so denken wahrscheinlich dann doch eher dann die Kids und haben diesen Markt immer wieder, glaube ich, am Leben erhalten. Mhm. Wobei später dann, also im CD-Zeitalter, dann natürlich dann andere Nischengenres das getan haben. Also ich glaube, ohne Hardcore-Bands oder auch irgendwelche Britpop-Bands oder solche Geschichten, die auch dann noch Singles gepresst haben als schon lange die CD und nachher später der Download regierte, die haben auch weiter davor, dass die Single-Presswerke weiter noch was zu tun hatten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor.
Das heißt, die Vinyl-Single hat es auch weitergegeben, auch als so der Siegeszug der CD angefangen hatte.
Genau, ich habe mal geguckt in meiner Sammlung, die ist ziemlich üppig und da habe ich wirklich kein Jahr gefunden, in dem ich nicht eine Single gekauft habe. Also jetzt wirklich komplett alles irgendwie da. Also es war jetzt, glaube ich, in den 90er Jahren die CD, das Nonplusultra, da gab es immer noch wieder Vinyl-Singles. Dann als iTunes begann, in den Nullerjahren gab es noch Vinyl-Singles und dann heute gibt es ja auch noch. Es gab sogar eine ganz spannende Phase, das war in England so Mitte der Nullerjahre, als eigentlich alles digital wurde. Also wir redeten plötzlich über iTunes und über MP3s und so weiter. Und das Album, also die LP war fast weg. Aber plötzlich tauchten in den großen Plattenläden London riesige Single-Stände auf mit Singles, die kosteten damals nur alle nur einen Pfund. Also wirklich im Prinzip fast nichts. Und das waren dann plötzlich, die Plattenfirmen merkten, okay, die Presswerke, die früher halt wahnsinnige Auftragslagen hatten, haben nichts mehr zu tun, weil keiner mehr LPs und Singles presst. Also bieten die super Konditionen. Also nutzen wir das aus und kaufen uns für sehr wenig Geld da Kapazitäten ein und pressen halt Singles so als Art von Visitenkarte oder als Art von Werbung. Ne? Man hatte die Single dann da stehen im Laden bei HMV oder Virgin und konnte halt sagen, guck mal hier, das neue Album von Oasis kommt bald, aber jetzt schon die Single, die kostet nur einen Pfund, nimm die mit als Art von Teaser und dann kommst du wieder in 3 Wochen und kaufst das Album auf CD. Und das war natürlich eine tolle Zeit, weil man plötzlich dann dafür sehr wenig Geld in London, was für wenig Geld kaufen wir, nämlich Singles. Ich weiß noch, wie ich damals mit riesigen Massen an Vinyl-Singles dann da zurückkam von meinen Busreisen. Da kostet dann irgendwie dann die Busreise mit Rainbow Tours 100 Mark damals noch. Und habe dann da irgendwie dann da diese Platten abgeschleppt. Also es war eine goldene Zeit, um nochmal sich eine Singlesammlung drauf zu schaffen, abseits von den Kernzeiten der Singles in den 60er, 70er Jahren.
Wir hatten ja in den letzten Jahren wieder einen ganz ordentlichen Vinylboom. Also es ist jetzt nicht die ganz große Masse, aber es gibt viele Plattenläden, es werden wieder LPs gepresst und verkauft und gekauft, auch von jungen Leuten. Wie ist das mit Singles? Werden Singles noch gepresst und verkauft?
Das gibt's weiter. Jedoch ist das ein etwas seltsamer Markt geworden, weil die Preise der Singles sehr, sehr nach oben gegangen sind. Also wenn man sich in den großen Plattenläden bei Rough Trade, die jetzt auch in Berlin eine Filiale haben, in London natürlich, oder bei sonst den großen Plattenläden halt umschaut, dann findet man Singles, die kosten dann so alle 10, 12 Euro, was dann echt eine Menge Geld ist. Das sind dann zwar meistens auch dann Singles mit 4 Songs, also EPs heißt es dann ja, wenn da halt 4 Songs drauf sind, die auch schön verpackt sind und auch liebevoll gemacht worden sind. Aber das ist dann ein Preis, der wirklich nur für Liebhaber ist. Also das ist schon, was man wirklich auch haben möchte und auch dafür bereit sein, diese Geldsumme auszugeben. Natürlich gibt es auch weiterhin noch Labels, die sich dann darauf wirklich auf Vinyl-Singles spezialisieren. Das ist häufiger im Soul-Bereich der Fall. Da gibt es zum Beispiel in Hamburg ja diverse Labels, die wirklich ihre Platten nur auf 7-Inch-Single rausbringen. Also in der Nische gibt es das weiterhin noch, auch im Hardcore-Punk-Bereich ganz viel. Aber es hat seinen Preis, denn wirklich die Idee wie früher 5 Mark und die Single ist deins, das geht heute leider nicht mehr. Oder ganz selten nur noch.
Aber eigentlich, wenn wir mal einen Strich drunter ziehen, worüber du am Anfang erzählt hast, den Wettbewerb der großen Plattenfirmen, haben wir diese beiden Formate und diese beiden Geschwindigkeiten ja nur der Konkurrenz von Columbia und RCA zu verdanken, oder?
Genau, im Prinzip ist das ein Resultat eines Wettbewerbs von 2 Konzernen. Völlig unromantisch und eher sogar ein bisschen darauf schielen, dass man die Leute ausnehmen möchte, indem man sagt, hier kauft doch unsere Platten, unsere Geräte. Und also es ist eigentlich völlig unromantisch, aber es ist schön daran, wenn in der Wirtschaft, die ist ja immer so auf Gewinnmaximierung gepolt, aber manchmal gibt es halt so Entwicklungen, wo halt dann der Konsument selber halt dann so eigene Ideen damit hat. Ich glaube, dass bei RCA auch damals Leute dabei waren, die gesagt haben, so ist eine super Idee, weil es eben auch toll ist, so einen Hit zu haben. Aber ich glaube wirklich, die wollten einfach Kohle machen. Und da haben dann die Konsumenten gesagt, okay, Kohle könnt ihr haben, aber wir machen daraus irgendwie eine Kultsache, nämlich die 7-Inch-Single.
Sagt der Musikjournalist André Bosse, dessen Liebe unter anderem und ganz besonders der Single-Schallplatte gehört. Ganz frisch bei Reklam erschienen ist sein Buch Voyage, Voyage über die französische Popmusik und auch über die besondere Begeisterung für die Single in Frankreich, die uns jede Menge Hits nach Deutschland gespült hat. Von Edith Piaf über eben Voyage, Voyage bis zu Alizé oder Zaz. 75 Jahre Vinyl-Single, eine lange und durchaus wechselvolle Geschichte. Melanie Aschenbrenner fasst sie nochmal zusammen.
Tschaikowskis Dornröschen. Mit diesen Klängen will die amerikanische Plattenfirma RCA 1949 das Publikum von ihrem neuen Format überzeugen. Der Single.
You too will agree that RCA Victor's 45 RPM record is the finest and best ever made.
Die beste Form von Schallplatte, das finden damals aber weniger die Klassikfans als vor allem die Kids. Die hören keinen Tschaikowski, sondern das.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5,
In Deutschland wird Rock Around the Clock eine der ersten Singles, die sich mehr als 1 Million Mal verkauft. In den USA und in Großbritannien läuft das Geschäft mit der kleinen Schwarzen da schon auf Hochtouren, auch dank Bands wie den Beatles. Love, love. 4 bis 6 Stück der ersten Pressung von Love Me Do von den Beatles sollen weltweit noch existieren. Geschätzter Preis zwischen 13.000 und 33.000 Euro, je nach Marktlage, die heute teuerste Single der Welt. Ab den 70ern dann versuchen KünstlerInnen, die Grenzen des Formats auszuloten. Wie viel passt maximal auf eine Seite einer Single? Die Antwort haben die US-Rocker Grand Funk Railroad. Ihr Song Inside Lookin' Out bringt es auf 9 Minuten 31. Die britische Grindcore-Band Napalm Death hält dagegen den Kürzerrekord. War das zu schnell? Dürfen wir das nochmal hören, bitte? You suffer, but why, lautet der Text. Sozialkritik in 1,316 Sekunden. Weihevoller klingt da schon die meistverkaufte Single der Welt. I'm dreaming of a white Christmas. Über 50 Millionen Mal hat sich dieser Weihnachtsklassiker von Bing Crosby verkauft. In Deutschland hält den Rekord übrigens immer noch Candle in the Wind von Elton John in der Version von 1997 zum Tod von Prinzessin Diana. 4,5 Millionen Verkaufte. Das meiste schon auf CD, dem Format, das dem Vinyl fast den Gar ausgemacht hätte.
Aber eben auch nur fast. Zum 75. Geburtstag ist die Vinyl-Single immer noch da. Genauso wie ihre nur wenig ältere große Schwester, die Vinyl-LP. Mehr Sammlerspaß als Teenager-Revolution, aber Hauptsache überlebt. Und die beiden Formate, die beiden Abspielgeschwindigkeiten und die unterschiedlich großen Löcher in der Mitte haben wir letztlich nur der Konkurrenz zweier großer US-amerikanischer Konzerne am Ende der 1940er Jahre zu verdanken. Ein Wettbewerb mit Folgen. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Dagmar Fulle.